In dieser Osterpredigt möchte ich uns eine Außen- und eine Innenansicht geben von dem, was geschah an Ostern bzw. an den Tagen davor, an Karfreitag im Besonderen. Nicht wahr? Man kann das alles, was da geschehen ist, in Jerusalem, in Golgatha, so von außen betrachten. Quasi von außen betrachten, wie einer, der eben dabei stand und gesehen hat, da ist so ein armer Kerl gestorben an einem Kreuz auf recht schreckliche Art und Weise. Und die Römer haben mit ihm ganze Sache gemacht. So einmal von außen betrachtet. Vielleicht würde man auch sagen, schade um diesen Mann. Er hat doch so viel Gutes getan und muss auf solch tragische Weise enden. Hätte er sich mal nicht mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt, auch nicht mit den religiösen Führern seiner Zeit angelegt. Und das mag dann so eine Außenansicht sein. Aber es gibt auch eine Innenansicht für das, was da geschehen ist an Karfreitag und danach. Und diese Innenansicht, die gibt uns der Hebräerbrief. Ein Brief im Neuen Testament, der ganz besonders Wert darauf legt, die Innenansicht wahrzunehmen. Und dann nimmt er sozusagen diesen Vorhang weg und sagt uns, was da geschehen ist, das lässt sich mit einem Wort fassen. Hohepriester. Da ist der Hohepriester Jesus ins Allerheiligste gegangen und hat sein Leben als Hohepriester geopfert und hat damit Versöhnung oder besser gesagt Sühne geschaffen für die Schuld der Menschen. Eine ganz andere Betrachtungsweise. Und ich glaube, dass es oft im Leben so ist, dass von außen betrachtet die Dinge so schrecklich banal sind. Und wenn man sie dann von innen betrachtet, von dieser Innenansicht der Bibel her betrachtet, dann nimmt man wahr, hier sind Dinge passiert, Dinge geschehen, die für die Ewigkeit von Bedeutung sind. Und ich möchte uns ermutigen, auch unser Leben immer wieder von innen her, von dieser Sicht Gottes her zu betrachten. Nicht einfach nur auf das zu schauen, was von außen her geschieht, was Menschen vielleicht mit einem machen, sondern zu sehen, den Weg, den Gott mit uns geht und was Gott in allem Menschlichen doch mit uns zu tun vermag, was Ewigkeitswert hat. Von außen sah das, was Jesus da an Karfreitag erlebt hat, wie eine schreckliche Niederlage aus. Aber von der Innenansicht her sehen wir, dass es ein großartiger Sieg ist, der Ewigkeitswert hat. Nun, ich lese uns einmal das 5. Kapitel im Hebräerbrief, die Verse 1 bis 10. Was dort geschrieben steht über Jesus als hoher Priester. Das heißt dort, jeder Mensch, der zum hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend muss er Gott Gaben und Opfer bringen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Und weil er selbst ein Mensch mit all seinen Schwächen ist, kann er mit den unwissenden und irrenden Menschen fühlen und sie verstehen. Doch gerade deshalb muss er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für seine eigenen. Niemand kann sich selbst zum hohen Priester ernennen. Gott beruft ihn diese Aufgabe, so wie er es mit Aaron getan hat. Auch Christus hat sich nicht die Würde des hohen Priesters angemaßt. In diese Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Oder, wie Gott an anderer Stelle sagt, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Als Jesus unter uns Menschen lebte, hat er Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung angefleht. Und Gott erhörte sein Gebet und befreite ihn aus seiner Angst, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch sein Leiden lernen, was Gehorsam heißt. Nachdem er aber sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum Hohenpriester eingesetzt, so wie Melchisedek. Soweit der Hebräerbrief. Jesus wird oft mit einem dreifachen Amt beschrieben. Jesus als König, als Priester und Prophet. In manchem Lied wird er so besungen, als König, Priester und Prophet. Mit diesen drei, wenn man so will, Titeln Jesu, werden drei Lebensfragen beschrieben. Ganz kurz, sozusagen zur Wiederholung. König, Jesus als König, das ist die Frage, wer hat in meinem Leben eigentlich das Sagen? Wer hat eigentlich in meinem Leben das Sagen? Wer oder was regiert mich eigentlich? Jesus als Priester, das ist die Frage, ja, wer oder was tilgt meine Schuld? Wer oder was hat die Schuld? Wem gebe ich die Schuld in meinem Leben? Das ist die Frage, oder das ist, wenn wir Jesus als Priester bekennen. Und dann Jesus als Prophet, da geht es darum, wer oder was sagt mir eigentlich die Wahrheit in meinem Leben? Drei große Fragen. Die Machtfrage, die Schuldfrage und die Wahrheitsfrage. Wenn es heute um den Hohen Priester gehen soll, Jesus, den Hohen Priester, dann geht es vor allem um die Frage, wohin mit meiner Schuld? Wem gebe ich die Schuld in meinem Leben, vielleicht sogar für mein Leben? Wer hat Schuld daran? Jesus als hoher Priester. Ich möchte es entfalten in drei Überschriften. Einmal, einer trägt die Schuld für alle. An zweiter Stelle, Jesus spricht keinen schuldig. Und drittens, was sind wir, Jesus, schuldig? Nun, der erste Punkt, einer trägt die Schuld für alle. Das ist sozusagen das Konzept, das dahinter steckt, wenn in der Bibel von einem hohen Priester die Rede ist. Aaron wurde genannt. Das war ja der hohe Priester der ersten Stunde im Volk Israel, nachdem es aus Ägypten gezogen war. Und dann haben sie Aaron zum Priester und zum hohen Priester gewählt. Das wäre nachzulesen im zweiten Buch Mose und dann auch im dritten Buch Mose. Da kann man einiges nachlesen darüber. Das ist jetzt zu viel an diesem Ostermontagmorgen, aber wenigstens so viel. Er hatte ein Gewand, dieser hohe Priester, und dieses Gewand war kunstvoll hergestellt, kunstvoll geschmückt mit vielen Farben, mit viel Gold. Und auf seiner Brusttasche, da trug er 12 Edelsteine. Und diese 12 Edelsteine sollten die 12 Stämme Israels repräsentieren. Der, der dieses Gewand trug, der stand stellvertretend für Israel vor Gott. Er war berechtigt, vor Gott zu treten. Und er musste vor Gott treten, denn er sollte die Schuld Israels sühnen. Er trug ein goldenes Stirnband, und auf diesem goldenen Stirnband stand Heilig dem Herrn. Das sollte eigentlich auch auf den Stirnen sozusagen aller Israeliten stehen. Heilig sollten sie dem Herrn sein. Ein Volk, das Gott allein gehört. Und so trat auch stellvertretend der hohe Priester als der Heilige vor Gott, vor Gottes Thron im Allerheiligsten. Am Versöhnungstag, am Yom Kippur, da war es der hohe Priester, der ein Stier opferte für sich und seine Schuld und einen Ziegenbock opferte für die Schuld des Volkes und dann das Blut nahm und mit diesem Blut den Altar Gottes besprengte um auf diese Weise die Schuld zu bezahlen. Vielleicht sagen wir merkwürdig, Blut, warum muss Blut fließen? Für das Volk Israel war offensichtlich, solange das Blut in uns fließt, solange das Herz schlägt, solange ist das Leben in einem Menschen. Wenn das Blut den Körper verlässt, dann geht auch das Leben aus dem Körper hinaus. Blut, das heißt Leben. Und so heißt es auch im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11 etwa, in Blut ist das Leben, ich habe, sagt Gott, ich habe bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Schuld verwirkt Leben. Und um dieses Leben auszulösen, muss anderes Leben geopfert werden. So hat das Volk Israel Schuld gesühnt. Einer trat für das Volk ins Mittel. Einer nahm die Schuld stellvertretend für alle anderen auf sich. Und dann floss das Blut. Der Hebräerbrief sagt, jeder Mensch, der zum hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend muss er Gott Gaben und Opfer bringen, um die Schuld der Menschen zu sühnen. Wie gehen wir mit Schuld um? Wie gehe ich mit Schuld um? Wer tilgt meine Schuld? Nun, es mag die einen geben, die sagen, ich tue Recht und scheue niemand. Und es mag andere geben, die haben das beherzigt, was ich bei Jakob Kröker einmal gelesen habe, diesem Mann Gottes, der das Missionswerk Licht im Osten gegründet hat, der hat es einmal so formuliert. Wer es wagt, über seine Schuld mit Gott zu reden, mit dem redet Gott nicht mehr von Schuld. Wer es wagt, über seine Schuld mit Gott zu reden, mit dem redet Gott nicht mehr von Schuld. Jesus als hoher Priester, das heißt, da ist einer, der bereit ist, sein Leben für mein Leben einzusetzen. Einer, der bereit ist, für das Leben, das ich durch meine Schuld verwirkt habe, auszulösen. Einer, der nicht mehr das Blut von Stieren und Böcken opfert, sondern der sein eigenes Blut geopfert hat. Und der Hebräerbrief sagt, damit hat er ein für allemal Leben ausgelöst, verwirktes Leben ausgelöst. Einer, so sagt es Paulus in 2. Korinther 5, 14, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Das ist die Innenansicht. Ostern, das heißt, Schuld ist getilgt worden. Einer hat sein Leben gegeben, um unser Leben auszulösen. Der zweite Punkt, Jesus spricht keinen schuldig. Im Hebräerbrief heißt es, und weil der hohe Priester selbst ein Mensch mit allen seinen Schwächen ist, kann er mit den unwissenden und irrenden Menschen fühlen und sie verstehen. So ein hoher Priester hat immer eine Mittlerfunktion. Er weiß auf der einen Seite um Gottes Heiligkeit, aber er weiß auch um die menschliche Schwachheit. Er ist es, der die Brücke baut. Schauen wir auf Jesus, dann können wir sehen, dass er wie kein anderer den Menschen kennt. Er kennt auf der einen Seite die Abgründe des menschlichen Herzens, so wie sich das etwa kurz vor Ostern offenbart hat an Petrus, der in Johannes 13 es vielleicht für uns alle formuliert hat, indem er sagte, ich bin bereit, Jesus, für dich zu sterben. Ja, das war sein Lippenbekenntnis. Und wie hat Jesus darauf geantwortet? Für mich sterben? Wahrlich, ich versichere dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Jesus kennt die Abgründe des menschlichen Herzens. Jesus weiß ganz genau, für wen er da bereit ist zu sterben. Jesus war nicht bereit, für die Guten zu sterben. Jesus war nicht bereit, für die, die bereit waren, ihr Leben einzusetzen, zu sterben. Jesus war bereit, für einen Petrus zu sterben, für einen zu sterben, von dem er wusste, er wird mich dreimal verleugnen und sogar behaupten, dass er mich überhaupt nicht kennt. Jesus weiß um die Abgründe des menschlichen Herzens. Und Jesus hat Verständnis für unsere Schwachheiten. Ich denke an eine Begegnung Jesu mit einer Ehebrecherin. Und da waren Schriftgelehrte und Pharisäer. Und sie brachten diese Ehebrecherin zu Jesus und sie brachten ihr Urteil vor. Und sie sagten, diese Frau ist doch des Todes schuldig. Jesus, sprich auch du diese Frau schuldig. Und Jesus, wir können es nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 8, wie verhält sich Jesus? Nun, er beugt sich und schreibt etwas in den Sand. Und dann lesen wir, als sie nicht nachlassen und in ihn gehen, da richtet er sich wieder auf und sagte zu ihnen, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus weiß um unsere menschlichen Schwachheiten. Er entlarvt unsere menschlichen Schwachheiten. Aber er richtet nicht unsere menschliche Schwachheit. Und die Schriftgelehrten und Pharisäern, sie gingen einer nach dem anderen fort, denn Jesus hatte ihren Blick auf sie selbst gelenkt. Ja, ein Hohepriester wie Aaron, er musste auch für sich selbst opfern. Auch er war ein Mensch wie wir und wurde schuldig. Von Jesus freilich heißt es im Hebräerbrief 4, Vers 15, er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Und dennoch, Jesus spricht keinen schuldig. Obwohl er uns kennt, obwohl er die Abgründe des menschlichen Herzens sieht und obwohl er um unsere Schuld weiß, um die Schuld, wie die Schuld dieser Frau, die Ehe gebrochen hatte. Und der dritte Punkt, die entscheidende Frage. Was bin ich, was sind wir, Jesus, schuldig? Der Hebräerbrief sagt, Jesus ist von Gott zum Hohenpriester berufen worden. Er führt zwei Psalmstellen an. Einmal Psalm 2, Entschuldigung, da heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Und im Psalm 110 heißt es, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Melchisedek. Eine merkwürdige Gestalt im ersten Buch Mose spielt für den Hebräerbrief eine ganz große Rolle, dieser Melchisedek. Wer war das? Ein geheimnisvoller Mann, dem Abraham begegnet ist. Nach einer siegreichen Schlacht kam ihm dieser Melchisedek entgegen. Ich lese uns das einmal ganz kurz aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 14. Da heißt es, als Abram nach seinem Sieg über Kedor, Laomer und die anderen Großkönige heimkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schavetal, das jetzt Königstal heißt, Und auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Melchisedek diente dem höchsten Gott als Priester. Er segnete Abram und sagte zu ihm: Glück und Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der höchste Gott sei dafür gepriesen, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Abram aber gab Melchisedek den zehnten Teil von allem, was er den Königen abgenommen hatte. Das ist interessant, dass Abram den zehnten Teil seiner Siegesbeute an diesen Melchisedek gab. Der Hebräerbrief sagt, da steckt ein ganz großes Geheimnis dahinter. Auch die Priester im Volk Israel waren berechtigt, den zehnten Teil all dessen, was Israel an Ernte hatte, zu empfangen. Im fünften Buch Mose heißt es im Kapitel 14, jedes Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer Ernte für den Herrn beiseite legen. Bringt ihn zu der Stätte, die der Herr dafür auswählen wird, dass sein Name dort wohnt, feiert dort ein Fest und verzehrt es, alles vor dem Herrn, eurem Gott, den zehnten Teil von eurem Korn, Wein und Öl und dazu die erstgeborenen Jungtiere, eure Rinder, Schafe und Ziegen. So sollt ihr lernen, immer dem Herrn, eurem Gott, zu gehorchen. Der zehnte Teil, das war es, das Besondere. Ein Zeichen dafür, für Israel, ich gehöre Gott. Und stellvertretend nahmen die Priester diesen zehnten Teil an. So wie eben schon Melchisedek den zehnten Teil von Abram angenommen hatte. Solch ein Priester, sagt uns der Hebräerbrief, solch ein Priester ist Jesus selbst. Ein Priester, ein Königspriester wie Melchisedek, der es verdient, dass wir ihm den zehnten Teil geben. Nicht einfach nur den zehnten Teil unseres Lebens, denn der zehnte ist in der Bibel immer nur ein Beispiel dafür, dass eigentlich unser ganzes Leben Gott selbst gehört. Was sind wir Jesus schuldig, wenn er Hohepriester ist? Was sind wir Jesus schuldig, wenn er ein Priester wie Melchisedek ist? Israel wusste, wir müssen Gott den zehnten Teil unseres Ertrages, den zehnten Teil unserer Ernte, die Erstgeborenen unserer Rinder, Schafe und Ziegen bringen. So sollen wir lernen, sagt es das fünfte Buch Mose, dass wir dem Herrn, unserem Gott, gehören und ihm gehorchen. Und im Propheten Maleachi, da hören wir, was Gott zu tun gedenkt mit dem Volk, das den Zehnten Gott und den Priestern vorenthält. Ist Jesus hoher Priester, auch hoher Priester meines Lebens? Ist er derjenige, von dem ich mir erhoffe, dass er für mich eintritt, vor Gott, dem unbestechlichen Richter eintritt, mein Leben auslöst? Wenn ich mir von Jesus erhoffe, dass er über meine Sünden hinweg sieht, wenn Jesus der hohe Priester für mich sein soll, muss ich ihm nicht dann auch den Zehnten geben? Muss ich ihm nicht dann auch das geben, was mein Leben ausmacht? Meine Zeit, meine Kraft, alles, was mir so wichtig und wertvoll ist? Jesus hat sein Leben geopfert. Was bekommt er dafür? Die Priester, sie haben Tiere geopfert und bekamen vom Volk Tiere dafür. Wenn Jesus sein Leben geopfert hat, ist es da nicht mehr als genug, dass wir ihm unser Leben geben? Ostern stellt uns Jesus als hohen Priester vor Augen. Was wollen wir diesem hohen Priester geben? Was sind wir Jesus schuldig? Amen.